Es waren zwei Predigten vorbereitet und bis gestern Abend wusste ich nicht, welche von den beiden dran ist. Das eine waren 15 Minuten, das andere waren 25 Minuten. Ich habe gedacht, ich habe ein Thema auf dem Herzen, das vielleicht alle von euch kennen oder vielleicht einige von euch schon gehört haben. Es geht ums Gesetz, um Gebote, um Regeln. Ich habe die Predigt mal überschrieben mit Der neue Bund und der Christ im Umgang mit Regeln. Ich denke, ja, du als Ex-Polizist musst dich damit auskennen, mit Regeln, mit Gesetzen und so. Mir ist jetzt nicht mal ein Thema, diese Art von Gesetzen. Ich habe heute auch auf der Autobahn mal, glaube ich, Friedhelm, rechts überholt. Habe ich das gemacht? Habe ich es wirklich gemacht? Ui. Ja, diese Art Regeln. Zu meiner großen Freude durfte ich in meinem Elternhaus und auch in unserer christlichen Gemeinde, in der ich auch gewachsen bin, viel Liebe und viele gute Beziehungen erleben. Für die klaren Regeln, meistens tatsächlich auch biblisch begründet, bin ich im Nachhinein dankbar. Sie waren hilfreich, mir selbst, auch meinem alten Ego zu sterben und im Glauben reifer zu werden. Heute mache ich mir aber schon ernsthaft Gedanken darüber, dass immer mehr Christen eine Art Antipathie gegen Regeln entwickeln und manche sogar behaupten, dass das Einhalten von Regeln nichts mit dem neuen Bund zu tun hätte. Wir sind vom Einhalten der Gesetze befreit, vom sogenannten Fluch des Gesetzes, hört man manchmal sogar. Diese Überzeugung basiert auf einem falschen Verständnis vom biblischen Zeugnis, denke ich. Richtig gelebte Freiheit in Christus drückt sich nämlich aus dem aufopferungsbereiten Dienst am Nächsten. Da zeigt sich das, wo dein Herz steht. Paulus, ein Mann der Regeln. Der Apostel Paulus ist uns allen als ein Mann bekannt, der aus einer pharisäisch oder sogar gesetzlich geprägten Vergangenheit gekommen ist. Mit seiner Bekehrung zu Jesus sind bei ihm drei Prinzipien im Umgang mit dem Gesetz und Regeln zu entdecken, wenn ihr euch das mal anschaut in der Apostelgeschichte. Erstens, er wusste, dass er in Christus ein freier Mensch geworden war und weder seine Gerechtigkeit vor Gott noch sein Selbstwert vom Einhalten von Regeln abhängig war. Manchmal habe ich das Gefühl, ich war getrieben als junger Mensch immer davon, alles richtig zu machen, bloß nichts falsch machen. Das ist so der Kontext, in dem ich aufgewachsen bin. Bloß nichts falsch machen, damit keiner da ist, der dich ausschimpft. Aber Paulus hat es widerstanden, vehement jedem Versuch in Werksgerechtigkeit zurückzufallen. Dazu schrieb er in Galater 5, Vers 1, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Diese Freiheit bedeutet für ihn aber keineswegs nun regelfrei oder regellos zu sein. Im Gegenteil, er, der Paulus, verstand sich nämlich dem Gesetz Christi unterworfen. Was ist das Gesetz von Christus? Geistinspiriert stellt er selbst, wie auch Jesus selber, viele Regeln auf, auch Richtlinie oder Gesetze genannt. Zum Beispiel, niemand suche das Seine oder sondern das andere oder diese imperative Aufforderung war keine Bitte. Richtig gelebte Freiheit in Christus drückt sich im aufopferungsvollen Dienst am anderen, am Nächsten aus. Da sind wir schon wieder bei den 10 Geboten. Dein Nächsten wie dich selbst. Nächsten lieben ja, aber sogar so wie mich selbst? Paulus schränkt das lediglich ein, Galater 5, Vers 13, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch Liebe. Da war es schon wieder. Der andere ist dran, nicht mehr mein Ego. Der zweite Punkt von Paulus, er wusste, dass er sich selbst und der Welt gestorben war. Er sagt in Galater 2, Vers 19, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 6, Vers 14 sagt er dann, mir aber sei es ferner, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist. und ich der Welt. Also all das Zeug, was bisher wichtig war, sind für mich gekreuzigt. Mit ihm. Das bedeutet für uns, dass die Freiheit vom Fluch des Gesetzes und das neue Leben im Geist jetzt dem Nächsten und vorrangig zur Rettung der Verlorenen dient und nicht mehr meinem Ego. Beispiel. Die Mode soll ein hilfreicher Diener sein und kein dominanter Herrscher. Wir haben uns vorher über bestimmte Klamotten unterhalten, wie sie alle heißen, Camp sowieso und diese geistlichen Hemden, Estings da. Mein Körper ist zum Tempel des Heiligen Geistes und damit zum Lobpreis seiner Herrlichkeit transformiert worden und kein Versuchskaninchen oder Schaufenster für die Moden dieser Welt. Davon bin ich freigemacht. Halleluja. Auch wenn die Hosen immer kürzer werden und die Socken nach und nach in den Schuhen verschwinden, das scheint auch so eine Mode zu sein. Manches finde ich gut, manches nicht. Ich weiß nicht, wer die Bügelfalten erfunden hat. Im Moment sind sie, glaube ich, gerade abgeschafft. Bügelfalten sind out. Das ist eine Mode. Also früher konnte ich mir nicht vorstellen, dass ein Pastor oder ein Prediger in meiner Gemeinde vorgestanden ist und seine Hose war nicht gebügelt. Also meine Hose ist nicht gebügelt, weil meine Frau gerade im Krankenhaus ist. Nein, diese Hose bügelt man nicht. Mode. Wer bestimmt, was ich anziehe? Wer bestimmt, was gut aussieht? Ich kenne Leute in meinem Umfeld, die weigern sich standhaft, kurzärmelige Hemden zu tragen. Also, dass jemand vorne auf der Bühne steht und ein kurzärmeliges Hemd trägt, das geht in den Gemeindekontext überhaupt nicht. Das muss ein langärmeliges Hemd sein. Andererseits, das Tragen einer Krawatte ist ein Zeichen für Stolz. Also in einer Gemeinde, in der ich mal ein paar Jahre gelebt habe, da durften natürlich, Hemden mussten weiß sein. Der oberste Knopf durfte maximal auch sein, maximal. Auch durfte keine Krawatte getragen werden, weil Krawatte ist ein Zeichen von Stolz. Also gab es in dieser Gemeinde keine Krawatten für die Männer. Das habe ich alles hinter mir, ihr Lieben. Bin ich davon frei? Ja, ich kann sagen, ich treffe meine eigene Entscheidung und mache das nicht mehr so sehr davon abhängig, was andere von mir erwarten oder was gerade angesagt oder gerade in ist. Also Tattoos spare ich mir auch, brauche ich auch nicht. Sehe auch so aus, wie ich aussehe. Das brauche ich nicht verbessern oder verschlimmern, je nachdem, wo ich das Tattoo hinknalle. Wir sind jetzt nämlich immer und überall ein Brief Christi. 2. Korinther 3, Vers 3. Und auch deine und meine säkulare Arbeit ist im neuen Bund ein Dienst an Gott. Auch wenn ich Beamter war oder jetzt Pastor in irgendeiner Gemeinde bin, mein Dienst, wenn ich den jetzt mal als säkularen Dienst bezeichne, meine 47 Jahre bei der Polizei im Land NRW, waren Dienst. Ich hatte auch einen Dienstherrn, das war dann der, gerade in Düsseldorf was zu sagen hatte. Aber ich habe meinen Dienst immer als Dienst an Menschen, aber für Gott, in Verantwortung gegenüber Gott gesehen. Ganz nach dem Ziel von Jesus, der bekanntlich den größten Teil seiner 33 aktiven Lebensjahre als Handwerker gearbeitet hat. Wie siehst du deine Arbeit, deinen Dienst, deinen Auftrag, deine Aufgabe? Das kann helfen, das so zu sehen, wie Paulus das beschrieben hat. Das dritte Prinzip von Paulus war, die Bereitschaft, sich bereitwillig und freiwillig auch solchen Regeln unterzuordnen, die von aufrichtigen, geistgeleiteten Leitern aufgestellt werden, die der Schrift gehorsam sein wollen. Ob ich selbst diese Regeln jetzt für gut oder für angebracht halte, spielt damit keine Rolle. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo den Mädels in der Gemeinde gesagt wurde, keine Hose und der Rock muss mindestens das Knie bedecken. Die Zeiten kenne ich auch noch. Das waren Regeln, die damals galten. Und wenn du geraucht hast, wurdest du aus der Gemeinde ausgeschlossen, durfte du zumindest nicht mehr irgendeinen aktiven Partner in der Gemeinde übernehmen. Das war die Regel, die es in der Gemeinde galt. Und ich weiß nicht, ob das eine schlechte Regel war. Zu der damaligen Zeit war die für mich voll in Ordnung. Ich konnte als Teenager gut damit umgehen. So bin ich erzogen worden, so bin ich aufgewachsen. Und ich habe nicht das Recht gehabt, das zu beurteilen, auch nicht im Nachhinein. Zu der damaligen Zeit war das richtig und war gut. Und ich habe mich freiwillig diesen Regeln unterworfen. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament, der Apostel Paulus hatte keine Schwierigkeiten, sich mit den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem zu treffen und die zum Frieden und zur Freude und zum Trost der Gemeinde gemeinsame Entscheidung anzunehmen, die sie voll durchsprochen haben und durchbetet haben und anscheinend auch weiterzugeben, diese Regel, nämlich welche Regeln sich neu bekehrte Menschen, die vorher Juden waren, zu unterwerfen hatten. Oder welche Regeln für Menschen gelten konnten, die vorher gottlos oder Heiden oder Ungläubige waren. Paulus hat gesagt, okay, ihr entscheidet das so, gut, dann gehe ich mit. Kann man doch sagen, das Neue Testament ist ein Buch der Regeln? Im Neuen Bund gibt es viele Regeln und Gesetze, sich vom Götzenopferfleisch fernzuhalten zum Beispiel. Da geht es ja gerade um diesen Apostelkonzil darum, sich vom Blut zurückhalten, vom Erstickten und von Unzucht fernzuhalten, nicht lügen, Vater und Mutter ehren, nichts vom Nächsten begehren, vergeben, damit Gott auch vergibt und vieles andere mehr. Und wir tun recht daran, diese Regeln zu halten. Es geht nicht darum, zu versuchen, die Regeln innerhalb des Neuen Bundes theologisch wegzudeuten. Die Tendenz kennt ihr ja vielleicht auch, sondern sie dankbar anzuerkennen und als das, was sie und als das zu praktizieren, was sie sind, nämlich Heilige Schrift. So oft hat Jesus aus dem Alten Testament zitiert und gesagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Ganz einfach auf den Punkt gebracht, so hat er es gesagt. Darauf liegt eine große Verheißung, wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Johannes 14, Vers 21. Es bleibt aber bestehen, wir sind nicht durch Werke errettet, wohl aber, kann man sich merken, diesen Satz, um die Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Und dann muss die Regel, an die ich mich freiwillig halte, zu dem Kontext passen. Das muss dazu gehören, das muss kein Fremdkörper sein. Wir sind nicht durch Werke errettet, wohl aber, um die Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Wer hat uns jetzt diese Anti-Regelbrille aufgesetzt? Die moderne Gnadenbewegung à la Joseph Prince, Hypergrace. Lass uns diese Brille wieder absetzen. Wir werden zwar nicht durch das Einhalten von Gesetzen gerecht gemacht, aber das Gesetz ist und bleibt heilig. Römer 7, Vers 12 und 13 und 14. Heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. So beschreibt Paulus das. Denn es ist geistlich. Das sind keine weltlichen Regeln. Paulus beschreibt, dass die Regeln geistlich sind. David selbst liebte das Gesetz von ganzem Herzen. Das beschreibt er in einigen seiner Lieder, zum Beispiel im Psalm 119, Vers 47 bis 49. Herr, ich liebe dein Gebot. Er sah Gott darin, denn es war von Gott ein Ausdruck seines wunderbaren und vollkommenen Wesens und seines Willens. Lieben wir auch das Gesetz? Lesen, studieren wir es, wie Psalm 1 sagt, Tag und Nacht? Der ist gepflanzt an Wasserbächen, grüht und blüht. Wer grüht und blüht, der sein Gebot kennt, liebt, studiert, darüber nachdenkt, sinnt. Sogar Tag und Nacht. Nachts schlafe ich lieber, aber heute Nacht habe ich auch eine Stunde wach gelegen und nachgedacht. Manchmal passiert es im Alter, dass man wach wird und weiß gar nicht warum. Ich setze mich dann auf meine Bettkante und Sprachengebet hilft, wenn man nicht mal weiß, was man beten soll. Schon im Alten Gebot musste das Prinzip, der Gerechte wird aus Glauben leben, Habakkuk 2, Vers 4. Das ist kein NT-Text, das ist AT. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Haben wir das mal verstanden, was der Prophet Habakkuk da sagt? Das gehört zur Rettung dazu. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Im Neuen Bund geht das genauso, aber auch dass der Glaube ohne die Werke nutzlos sind, ja sogar tot. Jakobus 2, Vers 20. Wir sind nicht durch Werke gerettet, wohl aber um die Werke zu tun, die er vorbereitet hat, habe ich gerade schon mal gesagt. Wenn es im neuen Bund keine Regeln oder Gesetze mehr bräuchte, warum ist dann das Neue Testament voll davon und nicht einfach auf 3 Worte reduziert worden? Lebt aber ab jetzt im Geist. Das andere wird euch der Geist schon sagen, was richtig oder was okay ist oder was ihr einfach lassen könnt oder was ihr nicht mehr braucht. Wir stehen ja nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Noch ein Spruch von mir. Mein Umgang mit Regeln zeigt die wahre Grundeinstellung meines Herzens. Vom Typ her bin ich mal so der kleine Rebell, auch zu Hause, auch in der Schule mal der kleine Rebell gewesen. So Anfang der 70er war das ja angesagt, rebellisch zu sein, die rebellische Jugend, aber Jugend ist, glaube ich, immer rebellisch. Das gehört dazu, zum Jungsein, zum Teenagersein. Manche von uns scheinen aber nie erwachsen geworden zu sein, das Rebellsein, alles zu kritisieren, was in der Gemeinde passiert oder was in der Familie passiert oder was in der Welt passiert oder was in der Politik passiert oder was gerade draußen los ist. Zu allem habe ich eine abweichende Meinung. Dieses Rebellsein oder rebellisch zu sein, hat bei manchen Prinzip, da scheinen sie nicht erwachsen geworden zu sein. Hier kommen wir zum entscheidenden Punkt. Die Regeln zeigen mir immer wieder, wie das Leben im Geist aussieht. Wir sind dabei, dies zu lernen. Mein Umgang mit Regeln zeigt die wahre und die tatsächliche Einstellung meines Herzens. Lass ich das mal auf der Zunge zergehen. Meine Einstellung zu Regeln zeigt die tiefe Grundeinstellung meines Herzens. Wenn mir irgendwelche Regeln vorgehalten werden, wie reagiere ich? Gehe ich direkt auf Kontra? Das kann ja nicht sein. Lass ich mir doch nicht gefallen. Da muss man doch was gegen sagen. Ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz. Ich lebe in der Freiheit von Christus. Da bist du wieder in einem neuen Gesetz gebunden, nämlich dein eigenes Gesetz. Man darf doch nicht, Mann, heißt es dann immer. Man sollte doch. Oder die da oben, heißt es dann immer, die da oben. Die sollen doch mal wissen, wie es mir geht. Wobei nicht definiert ist, wer denn die da sind. Die Regeln sind nicht das Problem, sondern mein undiszipliniertes Leben und mein eigensinniges Herz. Das sind die Grundproblematiken in jedem Leben. Egal wie fromm, wie geistig oder wie geisterfüllt oder wie pfingstlich du bist. Die Regeln sind nicht das Problem, sondern mein undiszipliniertes Leben und mein eigensinniges Herz. Undiszipliniert. Also meine Frau hat ja versucht, über 47 Jahre mich zu erziehen. Nach ungefähr so um die Silberhochzeit rum, um 2002, haben wir mal so, wir haben führen ja öfter 4-Augen-Gespräche, wenn der Fernseher mal aus ist. Entschuldigung. Das brauche ich jetzt nicht aufgenommen zu werden. an dem Punkt unsere Ehe glücklich wurde, als sie aufgehört hat, mich so zu erziehen, wie sie mich haben wollte. So. Jetzt hat sie also den Kerl damals geheiratet, der ich war, dieser eigensinnige, bisschen separatistisch denkende, egomanische Klaus, den hat sie dann geheiratet. Hat gedacht, den kriege ich doch in meine Richtung gebogen, so wie ich ihn haben will. Scheint aber nicht funktioniert zu haben. Gott musste mein Herz erst weich machen und sie verstehen lassen, dass sie mich nicht erziehen kann. Weil sie sich nicht mein Erzieher, sondern meine Freundin. Zwar die Beste, die Gott mir geben konnte. Sie ist meine Ergänzung. Sie hat die Dinge, die ich nicht habe. Sie kann Dinge, die ich nicht kann. Ich brauche das Mädel unbedingt. Sie ist jetzt gerade eine Woche im Krankenhaus. Bis morgen darf ich sie wieder nach Hause holen. In Hattingen in der Diabetesklinik. Und ich wollte sie jetzt nicht ärgern. Auf dem Telefon habe ich gesagt, Ingrid, das Waschbecken im Badezimmer sieht schlimm aus. Jetzt hat sie so ein Romba, so ein Ding, das das Wohnzimmer wischt und putzt und alles. Ne? So ein Romba hat sie mir ja mal gekauft. Das lief dann schon mal durch die Wohnung. Also ich bringe ihr jetzt nicht die dreckige Wohnung da. Und die Waschmaschine kriege ich ja auch schon an seit ein paar Jahren. Sie hat da Kellerverbot. Seitdem unser jüngster Sohn 2014 ausgezogen ist, habe ich ihr gesagt, du hast 30 Jahre lang die Wäsche für 9 Personen, also bei 7 Kindern, Die Waschmaschine lief dreimal am Tag. Sie war die Waschfrau. Und sie hat, seitdem unser jüngster Sohn ausgezogen ist, Kellerverbot. Keller ist meins, Waschmaschine meins, Wäschetrockner meins. Sie hat da nichts mehr zu suchen. Die nächsten 30 Jahre mache ich. Also da hat sie mich doch erzogen. Regeln. Wer ist wofür zuständig? Wer hat wo was zu sagen? Aber es gibt so ein Stück Freiheit, zuzugeben, ich kann nicht alles, ich brauche nicht alles machen. Ich habe da jemand an der Seite, die kann das und vielleicht sogar besser als ich. Und manchmal ist das mit Regeln so, die wir im christlichen Kontext uns erarbeitet haben. Manche Dinge funktionieren, weil es hier Regeln gibt. Und wir haben eben die Regeln, sie hat im Keller nichts mehr zu suchen, weil ich bin jetzt dran. Und manchmal ist es in der Gemeinde auch so. Ne? Wer ist dann? Wir haben diese typischen Marthas, darüber habe ich schon mal gesprochen. Meine Mutter hieß nicht aus Spaß Martha. Die war Martha. Meine Mutter war Martha. Kochen, waschen, putzen, aufräumen, das war meine Mutter, Martha. Und wenn die Marias in der Gemeinde aufhören, die Marthas zu kritisieren, und die Marthas in der Gemeinde aufhören, die Marias zu kritisieren, die es immer nur mit dem Lobpreis und mit dem Beten haben, aber nicht wissen, wie man den Kühlschrank und die Spülmaschine ein- und ausräumt, dann machen die Marthas immer alleine. Und die machen das ja sowieso falsch, die Marias, dann räume ich lieber die Spülmaschine alleine ein. Das kennt ihr alles als Gemeindekontext. Ne? Regeln, Regeln, Regeln. Regeln sind nicht das Problem, sondern mein undiszipliniertes Leben und mein eigensinniges Herz. Nicht das Gesetz Gottes ist böse, sondern das Herz des Menschen. Warum tun wir uns so schwer, Regeln anzunehmen? Würde Gott mich morgen nach Syrien schicken? Oder wie im Oktober von einem meiner Freunde, der nach Aserbaidschan als Missionar geht, über die Fellweiter Mission, mich aufs Missionsfeld schicken, dann würde ich mich im Vorfeld sehr gut informieren, worauf ich dort alles zu achten hätte. Mich aus Liebe zu den Menschen dort und zu meinem eigenen Schutz an die dort vorhandenen Regeln und Gesetze bedingungslos anpassen. Zum Beispiel, was die Kleidung betrifft oder was den Kontakt zu anderen Menschen, auch Menschen des anderen Geschlechts betrifft, was ich wann esse und wo ich esse, welchen Ort ich aufsuche oder welche ich besser nicht aufsuche. Und jetzt hier, wo ich bin, wo es auch nicht um mich geht, wo auch Menschen errettet werden sollen, wo ich ein Vorbild für andere sein sollte, ist nicht auch hier mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes? Wie gehe ich mit meiner Gesundheit um, mit meinem Körper? Wie viel oder wie wenig Schlaf tut meinem Körper gut? Wie viel oder wie wenig oder welche Nahrungsaufnahme tut meinem Körper gut? Und worauf sollte ich besser lernen zu verzichten? Auch diese eigentlich guten, selbstgemachten Regeln. Gott hat versprochen, dass er den Demütigen Gnade gibt. Das steht in Jakobus 4, Vers 6. Lass uns ein Herz für das gesamte Wort Gottes haben. Und tägliches Leben im Geist anstreben, demütig und belehrbar bleiben. Von dir lasse ich mir doch gar nichts sagen. Und ein tägliches Leben im Geist anstreben, demütig und belehrbar sein, ausgerichtet auf Jesus und im Gehorsam den Anweisungen Gottes in der Heiligen Schrift und damit seinen Geboten gegenüber leben. Liebe Seele, das ist echte Freiheit. Sich freiwillig einzuordnen und unter den Willen Gottes zu bleiben. Ich habe mal dieses Beispiel für das mit dem Einordnen oder Unterordnen. Da gibt es ja diese Bibelstelle, wo sich manche Gemeindebewegungen dann reiben mit dem Einordnen oder Unterordnen. Die Frau unter den Mann oder die Gemeinde unter die Leiterschaft oder die Gemeinde unter Christus oder wie auch immer mit dem Ein- oder Unterordnen. Ich sehe das immer so wie mit dem Händefalten. Das geht ja automatisch, ne? Die Hände falten sich. Interessant zu beobachten, Linkshänder, bei Linkshändern ist der kleine Finger oben, bei Rechtshändern ist der kleine Finger unten. Automatisch. Da ordnet sich was ein, fast automatisch. Das ist eine Einordnung. Das hat nichts mit Unterordnung oder mit Einordnung zu tun. Das passt einfach dann zusammen. So ist das in der Ehe, so ist das in der Familie und auch in der Gemeinde. Man ordnet sich ein, da wo man hingehört. Und das passt dann. Versteht ihr dieses Beispiel? Das ist ja nichts Abwertendes, wenn ich sage, eine Frau sollte sich unterordnen dem Herrn, dem Mann als das Haupt. Ich sehe das eigentlich wie eine Einordnung. Ich komme dahin, wo ich hingehöre. Das passt. Das ist gut für mich, dass ich mich einordnen kann, dass ich mich zum Beispiel meiner Leiterschaft in der Gemeinde unterordnen kann, in dem Punkt von einordnen. Ich bin da, wo ich hingehöre. Das ist mein Platz. Ich muss nicht jedes Mal neu überlegen, wo gehöre ich denn hin? Das ist mein Platz. Da bin ich zufrieden. Da höre ich auch auf, innerlich ein Rebell zu sein und alles zu kritisieren, was gut funktioniert oder was nicht so gut funktioniert, was ich vielleicht sogar mit guten Argumenten anders machen würde. Das geht wieder um diese freiwillige Unterordnung oder diese freiwillige Einordnung an den Platz, wo Gott mich haben will. Weil ich bin nur da komplett und da am richtigen Ort, wo Gott mich hingesetzt hat und wofür er mich berufen hat. Wenn ich immer nur mit dem Rebellengedanken lebe und von der Rebellion von Anfang an, von der ersten Seite der Bibel schon immer das Schädlichste, was es überhaupt im Reich Gottes gibt, nämlich diese unheilige Unzufriedenheit mit dem Status quo. Wenn ich akzeptieren kann, dass ich an dem Punkt bin, wo Gott mich haben will, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, diesen Spruch kennt ihr auch, und in der Gemeinde passt das genauso. Bin ich genau da jetzt, wo Gott mich haben will? Und wenn es nur dieser eine Sonntag ist, warum ich hier heute zu euch nach Hagen kommen sollte, dass irgendjemand von euch das in seinem Herzen spürt, okay, ich gebe auf, Rebell zu sein und alles zu kritisieren oder jeden zu kritisieren, ich hätte es ja doch anders oder besser gemacht. Dann war das der Sonntag, warum ich hier heute bei euch sein sollte. Ich weiß nicht, warum ich nach Hagen kommen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht wegen meinem lieben Jürgen, der mich über wichtige Jahre meines Lebens begleitet hat. Und wenn es nur für diese eine Botschaft heute Morgen ist. Ich sage nicht, dass du dich damit abfinden sollst, wo du gerade bist. Nein, aber dass du dankbar bist, dass Gott dich so eingeordnet hat in den Leib Gemeinde, da wo du mit deinen Gaben und deinen Möglichkeiten am richtigen Ort bist und maximal hilfreich bist für das Reich Gottes. Er hat dir Gaben gegeben. Dem einen zu singen, dem anderen, wie ich, mehr zu jodeln oder Gitarre zu spielen oder den Tisch zu decken oder einen Kaffee zu kochen oder den Staubsauger zu schwingen oder sonntags morgens auf- oder abzuschließen oder das Mischpult zu bedienen, was auch immer deine Aufgabe ist. Es kommt auf deine Herzenshaltung an. Gib die Rebellion auf und find dich mit Regeln zurecht, auch mit denen du vielleicht nicht einverstanden bist oder die du vielleicht ganz anders sehen würdest. Regeln sind nicht Schlimmes, Regeln sind die, die Gemeinschaften das Miteinander erleichtern und helfen, dir an dem Platz zu sein, an dem Platz zu leben, wo Gott dich haben will. Also, wenn du die Hände faltest zum Gebet, manche tun das ja tatsächlich immer noch, die Hände zu falten. Da steht ja auch nicht in der Bibel, dass man die Hände falten soll, aber ich mach's gerne. Gestern bei einer Hochzeit haben wir zum Gebet alle die Hände gehoben, weil man auch was Interessantes in einer evangelischen Kirche zu sein, wo ein Baptistenpastor getraut wurde von einem evangelischen Pfarrer. Da wurden zum Gebet die Hände gehoben. Ich war erstaunt. Ich war erstaunt in Essen-Altendorf. Da wurden die Hände gehoben zum Gebet. Erstaunlich. Gott sieht dich an dem Ort, wo du jetzt bist. Gib Rebellion auf, liebe Seele. Gegen menschliche Regeln, gegen geistliche Regeln, gegen alles, was sich irgendwie nach Gesetz anfühlt. Das Gesetz an sich ist gut. Weil das ist heilig und ewig und kommt von Gott. Und die Regeln, über die kann man reden. Über Regeln kann man reden. Nur dazu brauchst du aber auch ein weiches Herz. Weil nicht immer alles, was du denkst und sagst und willst, ist das Nonplusultra. Diana haben auch ein Stück vom Heiligen Geist verstanden. Und der Heilige Geist spricht auch zu ihnen und zu ihren Herzen. Und wie der Paulus geschafft hat, den Rückwärtsgang einzulegen, gesagt hat, okay, dann sagen wir den Neubekehrten eben kein Blut. Und dann eben dann, ne, wie denken wir über die Beschneidung, wie bedenken wir darüber und darüber. Man kann sich dann auch einigen. Da muss es nicht unbedingt ein Apostelkonzil geben. Das kann man auch mal in einer Gemeindestunde besprechen, was für Regeln denn jetzt hier gelten sollen für die nächste Zukunft, mit denen wir alle gut leben können. Vater, ich danke dir, dass dein Wort gut ist. Dass deine Informationen, die du, Heiliger Geist, durch dein heiliges Wort uns gibst, immer wieder zum richtigen Zeitpunkt in unser Herzen, unser Leben kommt. Ich bete, Heiliger Geist, dass du wirken konntest heute in Herzen, die offen und vorbereitet sind. Ich danke dir, dass du einen guten Plan mit uns hast. Und will wir im Vater unser beten, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so tatsächlich auch hier auf dieser Erde, hier mitten unter uns. Damit will ich diese Gemeinde, auch die Freie Christengemeinde Hagen, segnen, dass sie jetzt hier am richtigen Ort zur richtigen Zeit sind, um die Menschen zu erreichen, die Gott uns vor die Füße legt. Und zur Verherrlichung deines Namens und zur Stärkung deines sichtbaren Leibes hier auf dieser Erde. Das ist unser Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, in Jesu Namen. Amen.